Wir wollen beten. Du Herr, unser Gott, du stellst uns auch heute Morgen vor dich in dein Licht, in deine Gegenwart. Und das stimmt uns dann so froh, wenn wir wissen, dass du alle Macht in deiner Hand hast, dass du von Ewigkeit zu Ewigkeit regierst und das, was uns heute Morgen an Sorgen und Ängste bewegt, doch von uns alles bei dir niedergelegt werden kann, weil du ja für uns sorgst. Wir wollen heute Morgen aber das eine erbitten, dass du uns die Augen öffnest für das Bekennen heute, dass wir doch unser ewiges Bürgerrecht bei dir nicht verspielen. Du stellst dich zu uns, du trittst für uns ein und möchtest, dass wir auch unerschrocken in dieser Welt, die oft so verdreht und verkehrt ist, dich bekennen, uns zu dir stellen, laut von dir reden, mutig dein Wort sagen. Herr, verzeih uns, wo wir feige und träge waren und wo wir Angst hatten und uns genierten. Und ermutige uns heute zu einem frohen und klaren Bekennen. Und wir wollen jetzt in der Stille dir sagen, was uns bewegt und bedrückt. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. Aus Johannes 17, dem Gebet Jesu. Es gibt ja für uns mit unseren menschlichen Augen nichts Schöneres als diese Welt. Jetzt in dieser Sommerpracht, selbst noch wenn es regnet. Diese Welt wunderschön, wenn Sie in Urlaub gehen. Jesus sprach von der Welt in ihrer verführerischen Art, wie sie uns von Gott wegreißt. Sie geprägt ist von Gottlosigkeit. Und da heißt es im Vers 11, Johannes 17, Vers 11, ich bin nicht mehr in der Welt. Sie aber, also seine Jünger, sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und habe sie bewahrt. Und keiner von ihnen ist verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit meine Freude in ihnen vollkommen sei. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst. Braucht sie nicht überraschen, wenn sie um ihres Glaubens willen Feindschaft und Spott erben. Nicht da, wo wir uns falsch verhalten haben, sondern wo wir gehasst werden, um des Bekennens des Namens Jesu willen. Denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wir fahren fort mit der Geschichte Elias, kommen jetzt an 1. Könige 18, Vers 1 bis 18. Nach einer langen Zeit kam das Wort des Herrn zu Elia im dritten Jahr. Geh hin und zeige dich, Ahab, denn ich will regnen lassen auf die Erde. Und Elia ging hin, um sich Ahab zu zeigen. Es war aber eine große Hungersnot in Samaria. Und Ahab rief Obadja, seinen Hofmeister. Obadja aber fürchtete den Herrn sehr. Denn als Isebel die Propheten des Herrn ausrottete, nahm Obadja 100 Propheten und versteckte sie in Höhlen, hier 50 und da 50, und versorgte sie mit Brot und Wasser. Und Ahab sprach zu Obadja, wohlan, wir wollen durchs Land ziehen, zu allen Wasserquellen und Bächen, ob wir Gras finden und die Rosse und Maultiere erhalten könnten, damit nicht alles Vieh umkommt. Und sie teilten sich ins Land, dass sie es durchzogen. Ahab zog allein auf dem einen Weg und Obadja auch allein auf dem anderen Weg. Als nun Obadja auf dem Weg war, siehe, da begegnete ihm Elia. Und als er ihn erkannte, fiel er auf sein Antlitz und sprach, bist du es nicht, Elia, mein Herr? Er sprach, ja. Geh hin und sage deinem Herrn, siehe, Elia ist da. Obadja aber sprach, was habe ich gesündigt, dass du deinen Knecht in die Hände Ahabs geben willst, dass er mich tötet? So wahr der Herr dein Gott lebt, es gibt kein Volk noch Königreich, wohin mein Herr nicht gesandt hat, dich zu suchen. Und wenn sie sprachen, er ist nicht hier, nahm er einen Eid von dem Königreich und Volk, dass man dich nicht gefunden hätte. Und nun sprichst du, geh hin, sage deinem Herrn, siehe, Elia ist da. Wenn ich nun hinginge von dir, so könnte dich der Geist des Herrn entführen und ich wüsste nicht, wohin. Und wenn ich dann käme und sagte es Ahab an und er fähnte dich nicht, so tötete er mich. Und doch fürchte dein Knecht den Herrn von seiner Jugend auf. Ist meinem Herrn Elia nicht angesagt, was ich getan habe, als Isebel die Propheten des Herrn tötete, dass ich von den Propheten des Herrn 100 versteckte, hier 50 und da 50, in Höhlen und versorgte sie mit Brot und Wasser? Und nun sprichst du, geh hin, sage deinem Herrn, Elia ist da, dann wird er mich töten. Elia sprach, so wahr, der Herr Zebaoth lebt, vor dem ich stehe, ich will mich ihm heute zeigen. Da ging Obadja hin Ahab entgegen und sagte es ihm an, und Ahab ging hin Elia entgegen. Und als Ahab Elia sprach Ahab zu ihm, bist du nun da, der Israel ins Unglück stürzt? Elia aber sprach, nicht ich stürze Israel ins Unglück, sondern du und deines Vaters Haus dadurch, dass ihr des Herrn Gebote verlassen habt und wandelt den Baalen nach. Herr, erkläre du uns dein Wort. Amen. Die größten Probleme haben wir alle mit dem Umsetzen unseres Glaubens in unsere alltägliche Umgebung. Darum sind auch heute in den Christengemeinden die Problemvorträge so beliebt. Wie macht man das als Christ in der Erziehung? Wie lebt man da in der Ehe? In der Bibel ist das ja ganz schön und klar niedergelegt, aber in meiner Situation ist das so kompliziert und knifflig, sagt einer. Das sehe ich gar nicht durch. Und so sind auch längst in den Kirchenblättern, ja bis hin zu Fernsehsendungen, diese Briefe so beliebt, wo man einen Mann hinstellt, der dann ein wenig antwortet auf die persönlichen Fragen. Und da ist heute ganz wichtig, dass man dem Menschen sagt, du, wir verstehen dich. Wir nehmen deine Konflikte ernst. Wir nehmen auch deine Fragen ernst. Es gibt doch niemand unter Ihnen, der das leugnen will, dass unsere Welt es uns sehr schwer macht, unseren Glauben praktisch auch zu leben. Aber wenn ich als diese Antworten daraufhin durchlese, was herauskommt, bin ich oft erschrocken. Vom Glauben meist nicht mehr viel. Am Ende stehen nur noch die Konflikte ganz groß da. Und dann sagt man, man muss Verständnis haben, dass die Frau in ihrer schwierigen Situation nicht mehr nach dem Gebot Gottes leben kann. Schließlich ist sie in einer sehr komplizierten Lage. Und man kann so über den Daumen gepeilt sagen, dass weit mehr Menschen in ihrem Glauben Schiffbruch erleiden, nicht weil sie zweifeln würden, nicht weil der Glaube so schwer verständlich für sie wäre, ist er ja gar nicht. Ist ja eigentlich das Klarste und Vernünftigste, an Gott zu glauben, ihm zu dienen, für ihn zu leben. Sondern wahrscheinlich werden die meisten Menschen im Glauben untreu, weil sie mit ihren Konflikten nicht mehr richtig umgehen können. Und ich habe jetzt gedacht, es wäre am besten, man könnte das mit Ihnen jetzt im Gespräch erörtern. Wie viele von Ihnen sagen, das ist schon schön, ich kann hier im Gottesdienst die Lieder alle fröhlich und von Herzen mitsingen, aber wenn ich dann wieder daheim bin, wenn der Druck in der Firma auf mir lastet, da geht das gar nicht mehr. Da gehe ich am liebsten mit meinem Glauben auf Tauchstationen, verstecke mich. Ich kann vor meinen Kindern nicht den Mund aufmachen, obwohl Jesus gesagt hat, man solle ihn bekennen. Aber ich kann das nicht, ich bin so gehemmt. Und dann verschieben wir das immer auf die Konflikte, die so riesig groß sind. Und ich bin froh, dass wir heute einmal Gelegenheit haben, uns diesem wichtigen Thema zu stellen, in Konflikten leben. Mein erster Punkt, unsere Umwelt, unsere Umgebung, ich sage lieber Umgebung statt Umwelt, unsere Umgebung macht es uns sehr schwer. Da fällt unser Blick heute auf diesen Obadjah, ein Mann, der es zu einer hohen Stellung gebracht hat, am Königshof von Samaria. Es heißt hier, er sei Hofmeister gewesen. Das war der oberste Finanzverwalter, gleichzeitig der, der die Schlüssel hatte über den königlichen Palast. Und nebenher scheint er auch noch für militärische Abteilungen wie für die Kavallerie verantwortlich gewesen zu sein, für die Gäule des Ahab. Eine einflussreiche Position, die dieser Mann begleitet. Und überlegen Sie sich mal das. Da hat einer es geschafft, dass er die Sprossenleiter ganz hoch geklettert ist. Da werden Sie sagen, wer so in der Welt Karriere macht, das muss ein richtiger Schmeichler sein. Der muss den Leuten nach dem Mund reden. Der muss seine Meinung und sein Gewissen jeweils der Situation anpassen. Der muss seine Fahne in den Wind hängen. Der muss diplomatisch reagieren, sonst könnte er ja gar nicht das schaffen, dass er so hoch in die Stellung kommt. Es war ja für den Obadjah nicht leicht, ausgerechnet am Königshof von Ahab eine solche hohe Stellung einzunehmen, wodurch die Bibel uns erzählt, er tat mehr, den Herrn zu erzürnen, als alle Könige vor ihm. Es war ihm ein geringes in den Fußstapfen Jerobeams und da war der Götzendienst gemeint zu wandeln. Es fiel ihm leicht. Wie kann ein Mann wie Obadjah überhaupt am Königshof von Samaria zu solch einer hohen Position kommen? Unter uns sind heute immer wieder die jungen Menschen, die junge Generation, irgendwo hineingeführt, dass man meint, die christlichste Haltung sei eigentlich der Standpunkt, wir sind gegen alles. Wir legen uns quer auf die Straße, wir boykottieren alles. Ich war gestern in einer christlichen Versammlung, da hat mir ein junges Mädchen gesagt, wie sie fragte, warum sind Sie denn so wild jetzt für alles protestieren? Sehen Sie keine Möglichkeit, in unserem Staat mitzuwirken, indem Sie sich einbringen, irgendwo in den Parteien? Dann sagten sie, in diesem Staat gibt es keine demokratische Mitwirkung mehr. Es gibt nur noch der Schrei, es ist schlimmer als je. Bin ich anderer Meinung. Und Obadjah war auch anderer Meinung. Und das erschüttert mich, das ist keine christliche Haltung. Eine gottlose Haltung. Weil Christen sich einbringen, auch noch am Hof des Ahab. Und mich beeindruckt das immer wieder, wie selbst die verfolgten Christen in Russland sich nicht den Forderungen des Staates entziehen. John oft fragt, wie konntet ihr überhaupt im Dritten Reich überhaupt dabei sein? Haben sie gar nicht begriffen, dass Christen nicht von vornherein Nein sagen, sondern an dem Punkt, wo sie Gott bekennen müssen. Und der Obadjah war in seiner Stellung und hatte Einfluss. Aber es wird ganz deutlich gesagt, dass der Obadjah sich seine Stellung nicht erkauft hat mit einer Speichelleckerei. Nicht indem er um Ehre willen sein Gewissen verkauft hat, sondern er war ein Mann mit ganz klaren Prinzipien. Und das bitte ich Sie jetzt festzuhalten. Christen können in einer unrechten Welt, wo sie sind, nur eine Position haben, wenn sie klare Prinzipien haben und sagen, ich will nicht wieder des Herrn Gebot sündigen. Und das tut Obadjah in einer Deutlichkeit, indem er nämlich den Herrn fürchtete. Er fürchtete den Herrn sehr. Er sagte, Herr, ich tue alles, ich arbeite überall mit, aber ich will nie dich betrüben, nie deinen Heiligen Geist verletzen. Ich will nie selber Unrecht tun. Und jetzt sagen sie, es geht ja gar nicht. Sie haben vielleicht recht, theoretisch geht das so schwer in Konflikten leben. Wie soll man das machen, wenn die Kabinettsberatungen sind, wenn ein Befehl erteilt wird, den er von seinem Gewissen her nicht ausführen kann? Obadjah hat einiges heimlich gemacht. also die Propheten versteckt hat, da durfte niemand davon wissen. Er nutzt seine Position, um sogar gegen das Gebot der Königin zu handeln. Gut ist, dass man das nicht theoretisch abhandeln kann, wie Christen in Konflikten leben. Sondern das ist jedes Mal ein Glaubensschritt, den man vor jeder Entscheidung neu fällen muss. Und man kann hier nur sagen, dass der Obadja durch diese Krisen überhaupt durchkam, ist das Wunder der Bewahrung Gottes, dass er die Seinen treu behütet. Und die, die ihn bekennen, auch in den schwierigen Situationen durchbringt. Ich kann Ihnen das jetzt nur sagen, ich hätte Lust, Ihnen einfach jetzt Geschichten zu erzählen von Menschen, die es so gemacht haben, die gezittert haben, ob sie das tun sollen, ob sie diesen Schritt gehen sollen, gerade auch in unserem Jahrhundert. Leute, die in ganz schwierigen Konflikten gesagt haben, das kann man überhaupt nicht. Die es gewagt haben und wunderbar hindurchkamen. Hier in dieser Kirche hat es uns Walter Tlach erzählt, in dieser eindrücklichen Weise, als er vor dem Bataillon sagte, die Männer des 20. Juli waren keine Verbrecher. Und dann stürzt der Kommandant zu und reißt ihm die Schulterstücke herunter und er wird in ein Strafbataillon versetzt. Und nachher ist seine ganze Kompanie ums Leben gekommen und allein er im Strafbataillon hat überlebt. Das lässt sich in unserer Welt nicht verrechnen, wo man besser aufgehoben ist. Nur nie taktieren. Fangen Sie nur nie an, den Leuten nach dem Mund zu reden. Werden Sie nie der Menschenknecht. Und das gilt schon hier in unserer Umgebung. Dann sind Sie verloren. Sie können es überhaupt nur wagen, wenn Sie sagen, ich fürchte den Herrn sehr. Und ich will alle meine Taten und meine Entscheidungen allein von ihm her abhängig machen und allein auf ihn blicken und ganz mutig meinen Weg gehen, unerschrocken. Mir geht es nicht um Karriere, wir sind doch nicht bestechlich. Uns geht es nicht um Pöstchen. Wenn wir meinen, ich will den Posten haben, damit ich dort für meinen Gott ein größeres Zeugnis geben kann, dann werden wir es erleben, dass ich gar kein Zeugnis dort mehr für ihn geben kann. Uns interessieren die Posten und Gehaltsgruppen nicht, sondern uns interessiert nur, dass wir unseren Weg gehen. Interessanterweise brauchen selbst so gottlose Leute wie Ahab und Isebel fromme Leute in ihrer Umgebung. Sonst hätte er ja nie den Obadja bei sich gehalten. Diese Welt wird zusammengekittet von verlässlichen Menschen, die sich nicht bestechen lassen. Und darum ist es immer wieder so, dass Leute mit festen Prinzipien, auch in unserer Welt, wo so viele Gebote Gottes nichts mehr gelten, Leute mit festen Prinzipien unentbehrlich sind und in wichtige Aufgaben einrücken können. Schließlich stellt Gott sie dorthin, wo sie gebraucht werden. Und wir haben es vorhin auch in dem hohepriesterlichen Gebet gehört, dass Jesus sagt, dass er nicht bittet, dass die Christen aus der Welt entnommen werden. Es mag auch für gläubige Christen eine Versuchung sein, aus der Welt zu fliehen und sagen, ich ziehe mich zurück. Besser ich besuche eine Bibelschule, als ich gehe heute in einen Beruf. Da kann ich doch Gott viel besser dienen. Nein, wo sie Gott dienen können, das entscheidet allein Gott und sein Wort, das er ihnen sagt, wo er sie haben will. Das ist gar nicht gesagt, wo das richtig ist. Nicht, dass du sie von der Welt nimmst, obwohl die Bibelschulen auch voll sind von Welt und die Versuchungen des Teufels überall hineinragen. Sie fliehen nie der Welt, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen, so betet Jesus. Wir stehen mit beiden Füßen in der Welt drin, aber Herr, bewahre die Jünger, die treuen Gläubigen davor, dass sie von dir weichen und dir ungehorsam werden. Und dann gilt uns auch noch die schöne Verheißung Jesu, in der Welt habt ihr Angst. Große Angst vor den Konflikten, die werden uns doch erdrücken. Aber seid mutig, ich habe gesiegt. Die Welt hat verloren. Ihr werdet doch nicht schielen in diesen Entscheidungsstunden. Konflikt heißt ja eigentlich Zwiespalt. Da, wenn ihr zerrissen seid, wie soll ich mich verhalten? Auf wen soll ich hören? Da werdet ihr doch nicht nachgeben, um eines Vorteils in der Welt willen. Die Stunde des Bekennens kommt, mein zweiter Punkt. Ein König Ahab in Samaria lässt sich selbst durch ein Gericht Gottes nicht beeindrucken. Er sorgt sich nur um das Futter für die Pferde. Er ist nicht in der Lage, überhaupt das Reden Gottes durch die äußeren Ereignisse zu empfinden. Das zeigt, wie hart das Herz sich verpanzern kann und zumauern kann. Und der Obadja und der König selber sind unterwegs, um irgendwo noch Reserven von Heu aufzustöbern, wahrscheinlich bei den Bauern herauszuziehen. Und da tritt Elia dem Obadja entgegen und sagt: Geh zum König, sag ihm, ich bin da. Wenn Sie das so lesen, denken Sie, ist doch nichts dabei. Der geht hin, meldet, ich habe da den Elia getroffen, kommen Sie mal bitte, Majestät, hier steht er auf der Straße. Der Obadja weiß, welch ein Zorn Ahab hat gegen Elia. Und er sagt, der König würde es nie ertragen, wenn ich ihm mitteile, ich habe den Elia getroffen und nicht sofort erwürgt. Das heißt, ich bin in einer Situation, wo ich in persönlicher Lebensgefahr stehe. Hier muss ich handeln. Ich stehe doch in einem Treuekonflikt. Ich hätte eigentlich meinen Dolch nehmen müssen und sofort dem Elia durchs Herz stoßen. Ich darf überhaupt niemand sagen, dass ich dich getroffen habe. Alle Königreiche wurden durchsucht. Es wurden Urkunden angelegt, Eide stattlich. Elia ist nicht hier. Und jetzt kommst du und ich soll das übermitteln. Und Elia sagt, geh. Jetzt bin ich sehr froh, dass die Bibel immer wieder so offen von den Schwächen der Gläubigen schreibt. Der Obadja war gar kein Held. Wir legen etwas in diese Leute hinein, das sie gar nicht hatten. Und wenn wir durch unseren Mut, durch unsere Zuversicht, durch unseren Glauben den Himmel verdienen müssten, würde keiner von uns selig, auch Obadja nicht. Ihm schlottern die Knie. Er zittert, sagt, nein, kann ich nicht. Das sage ich Ihnen zum Trost, weil Sie in den Konflikten Ihres Lebens sagen, ich kann das gar nicht mit dem Glauben wagen. Glauben könnten Sie schon, aber die Konsequenzen kann ich nicht aushalten. Darum ist gut, dass wir überhaupt nur leben können, weil Jesus für unsere Untreue starb. Weil Jesus für Versager ans Kreuz ging. Das ist doch die Botschaft, die wir hier predigen. Wir leben, weil Jesus solche Angsthasen in seinen Dienst nimmt. Solche Leute, die immer wieder faule Kompromisse machen. Träge Leute, die nichts wagen. Und Elia ruft diesen Obadja zum Gehorsam. So wahr der Herr, dein Gott lebt. Obadja versucht noch ein wenig seine großen Opfertaten anzusprechen, wie wir das gern tun. Ich habe mich doch bewährt in meinem Glaubensleben. Ich habe doch, und das war viel, die Propheten versteckt in den Höhlen, hier 50 und da 50. Du kannst doch nicht das Letzte von mir fordern. Ich hoffe, dass heute in diesem Gottesdienst bei Ihnen jetzt ganz konkrete Entscheidungen laufen, dass Sie sagen, ich weiß, warum ich heute mit nassen Hosenbeinern in die Kirche gewandelt bin. Bei mir hat es auch bis auf den Rücken durchgeschlagen, durch den Regenschirm. Aber dass Sie sagen, ich weiß, weil ich das brauchte, dass in meinem Leben endlich der Glaube die Oberhand kriegt. In den Entscheidungen, da wo es darum geht, ob ich den Menschen gehorche oder ob ich Gottes Wort an die erste Stelle allein setze. So wahr der Herr lebt. Und wir werden nur bewahrt durch Jesus. Geh fröhlich. Du kannst nur auf den Jesus blicken, der mit solchen ängstlichen, mutlosen Leuten geht und sie beschirmt und sie bewahrt. Und dann ist ein Mensch mit Jesus immer in der Mehrzahl. Und unüberwindlich. kann mir nichts geschehen, als was er hat ersehen und was mir nützlich ist. Jetzt leben Sie das doch. Die Stunde des Bekennens kommt. Und ich hoffe auch, dass Sie das jetzt zusammenkriegen. Manchmal nach den Predigten passiert das, dass einer sagt, Sie haben da vorhin was gesagt von der politischen Situation. Es gibt Stunden, wo ich bekennen muss. Und die kommen sehr oft. Ob ich Gott allein vertraue und allein seinem Wort gehorche. Die Stunde kommt. Und ich denke an unsere jungen Leute, wenn die zum Bund müssen. Einer unserer jungen Leute, der erzählt hat, wie fremd er sich vorkam. Den vielen. Dann hat er sie in Herz genommen am ersten Abend und sprach mit ihm über Jesus. Dann sind sie stundenlang um den Zaun gegangen, innen drin. Und er fand einen, der ganz offen war und zugehört hat. Weil man plötzlich das wagt und damit rechnet, dass Jesus uns dahingestellt hat. Durch alle Konflikte hindurch, das soll der letzte Punkt sein. Durch alle Konflikte hindurch. Es ist wirklich kompliziert, Christ zu sein. Ja, das glaube ich. Und Sie sollen nicht meinen, weil ich vielleicht nicht so in den Berufsaufgaben drin stehe oder in den Schwierigkeiten wie Sie, ich würde das nicht können. Ich will es nochmal sagen, es ist so kompliziert, dass man nicht einmal einen Rat von außen geben kann. Aber wahr ist, dass der Herr lebt. Und jetzt sehen Sie noch einmal, wie der Elia dem Ahab gegenübertritt. Mit dem ganzen Gepränge kommt der König von Samaria dahergezogen und steht vor den Propheten hin, brüllt ihn an. Sie müssen einmal vorstellen, 3 Jahre Dürre liegt auf dem Land und da steht der Mann, der das verursacht hat, Elia. Und er schreit ihm entgegen, du bist. Hat nicht Elia gebetet, es möge ihm statt eines reißenden Löwen ein Lamm entgegenkommen? Und jetzt brüllt er doch so wild. Was soll man in solch einer Situation tun? Soll man um Entschuldigung bitten? Tut mir furchtbar leid. Bitte Sie herzlich, verzeihen Sie. Soll man eine List probieren? Soll man lügen? Ich war es doch gar nicht. Soll man sich verstecken? Soll man es irgendwie überspielen, diplomatisch und sagen, regen Sie sich nicht auf, es wird regnen. Ich habe Ihnen eine positive Nachricht zu bringen. Es wäre alles möglich in der menschlichen Weisheit. Und was tut Elia? Er nimmt den Konflikt an der spitzigsten Stelle und sagt dem König Ahab, ich verwirre nicht, du verwirrst. Das werden gläubige Leute dauernd erleben, dass sie von anderen beschuldigt werden. Ihr seid in eurer Sturheit immer die, die Nein sagen. Und wenn heute in unserer Welt, auch in unserer christlichen Welt, noch einmal die Euphorie herrscht, die große Hoffnung, man könne Frieden schaffen. Wir müssten es nur wollen, ohne Waffen. Und wir sagen, Friede, Frieden ist kein Friede. Der Unfrieden sitzt viel, viel tiefer noch. Und wir wollen gern mithelfen. Das heißt, warum schreibt ihr nicht mit bei den Resolutionen? Und wir sagen, wir reden vom ungerechten Wesen des Menschen und dem verlorenen Frieden, als Gott seinen Frieden wegnahm. Und vielleicht ist dann manchmal die Situation gar nicht so unähnlich wie bei den russischen Christen, die da auch den Resolutionen nicht ihre Unterschrift geben, weil sie ein Zeugnis geben wollen, obwohl sie doch persönlich mit ihrem eigenen Familienleben so viel Frieden demonstrieren können. Und dann heißt es, warum steht ihr denn abseits, warum verwirrt ihr denn? Ihr müsst mitziehen in der großen Volksbewegung. Die sagen, nein, das Salz in der Fäulnis ist anders. Da sagt man immer, warum hast du denn eine solche Ausstrahlung? Hoffentlich wirken sie in dieser Welt so, dass andere sich über sie entsetzen. Und dass andere sagen, ach so, sie glauben auch noch an die Bibel. Ja, dann machen sie es wie Elia. Und dann gehen sie drauf zu, nennen die Dinge. Man ist so versucht, sich daran vorbeizumogeln. Wenn es ein Konflikt sein muss, dann nehmen wir ihn, denn wir stehen doch unter dem Schutz Gottes. Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wir können fröhlich und mutig darauf zugehen. In diesem Augenblick spielt es gar keine Rolle mehr, dass wir doch sehr fehlsame Menschen sind und auch untreu waren. Aber der Herr möchte unser Zeugnis bestätigen. Und es ist eindrucksvoll, dass die Welt nicht durch Ahab, den König, und nicht durch Isebel, seine Frau, und nicht durch den ganzen Apparat im Königshof zusammengehalten wird, sondern dass die Welt lebt von den Bekennern Jesu. Gerade von einem Elia und einem Obadja. Wo wollen Sie stehen? Es gibt keinen Platz, wo man wirklich fest in der Welt stehen kann, als da, wo uns der Herr hinstellt, mitten in den Konflikten, mutig und unerschrocken. Ihn bekennen, ohne alle Scheu, dem Wüten der Menschen gegenüberzustehen. Wenn Gott mit uns ist, können alle brüllen. Wir sind unbesiegbar. Amen. Und nun singen wir noch 250. Diese Verse, die auch etwas widerspiegeln vom Kampf, den Paul Gerhardt durchgemacht hat, 250, die Verse 11 bis 13. Herr Jesus Christus, du hast ein gutes Bekenntnis abgelegt vor Pontius Pilatus. Und wir haben so oft Kompromisse geschlossen um irgendwelcher Vorteile willen und sind dabei so elend gescheitert und vom Regen in die Traufe gekommen. Und wir wollen dich jetzt nicht bitten um das klare Bekenntnis, sondern wir wollen Buße tun. Wir wollen umkehren. Wir wollen dich um Verzeihung bitten, wo wir feige waren, wo wir unklar gehandelt haben, wo wir dein Wort verschwiegen haben, wo wir deine Gebote nicht gelebt haben. Und wir danken dir, dass du deine Güte nicht von uns abwendest und dass du uns neu sendest und uns genauso gebrauchen willst wie einen Obadja an dem Platz, an dem wir stehen, in unserer Umgebung und in der Familie, in unserer Arbeit und unter Freunden und Bekannten, in unserem Volk und in unserer Gesellschaft.
Und wir danken dir, dass du wirkst, allein durch dieses Reden und Zeugnis geben, dass du dem Worte Nachdruck geben kannst ohne Verdruss, dass wir mit dem Aussprechen deines Wortes und deiner Wahrheit Herzen überwinden dürfen und Menschen zur Umkehr bringen. Wir möchten dich auch jetzt heute in diesem Gottesdienst wieder bitten für unsere Welt. Wir danken dir für die große Freiheit, für die Demokratien, die wir leben, für die Mitwirkungsmöglichkeiten, die wir haben. Und doch stehen wir so vielen Nöten der Welt gegenüber. Zeige uns, wo wir Macht haben, zu helfen, mit dem, was du uns anvertraut hast. Wir bitten dich auch für die, die durchs Leiden gehen. In unserem nächsten Umkreis und in der Welt. Wir bitten dich um deine Gemeinde, die in den Ländern der Verfolgung und der Unfreiheit lebt. Du gibst ihnen, dass sie unerschrocken dein Wort sagen können, allem Thron zum Trotz. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Nicht in Versuchung. Und erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.